Also ein paar Jahre her, da war ich detektivisch im Einsatz. Wir waren neu in eine Wohnung gezogen, hatten nachts das Fenster etwas offen, Rollladen ein Stück weit oben und plötzlich in den frühen Morgenstunden werde ich wach, weil ich draußen jemanden rennen höre. Und habe ich gedacht, merkwürdige Zeit zum Joggen. Und ich habe gleich auch gehört, dass die Schuhe auch nicht zum Joggen so gut geeignet erscheinen. Habe überlegt, wo kommt das her? Bin direkt aus dem Bett rausgesprungen, stand am Fenster und habe dann zugeschaut, wie jemand ein Auto ringsum verkratzt hat und die Reifen zerstochen hat und sich dort so ein bisschen ausgetobt hat. Ich habe die Polizei angerufen, Täterbeschreibung. Und dann sage ich, ja, Kleidung sieht so und so aus, Haarfarbe, das und das. Und dann meinte er, wie groß? Er sagt, das ist ein Problem. Wir haben Hochparterre, aber wir wohnen nicht im Hochparterre, sondern wir wohnen im ersten Stock. Ich würde sagen, die Person ist klein. Aber es ist alles eine Frage der Perspektive. Ich konnte es nicht wirklich betrachten, weil ich von oben runtergeschaut habe. Und das ist oft, wenn wir Menschen betrachten, dann sind wir oft bei der Frage, aus welcher Perspektive schaust du, aus welcher Perspektive schauen sie auf diesen Menschen? Und wir wissen alle, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, dann haben wir auch ein gutes Sortiment an Schubladen. Die können uns sehr unterstützen. Es ist nur blöd, wenn die dann klemmen, wenn man jemanden drin hat und dann bewegt sich nichts mehr. Und so sortieren wir Leute ein und sagen, ja, der so und so, das ist ein Verbrecher oder potenzieller Verbrecher oder ein ganz lieber Mensch oder dies und jenes. Und es ist ganz interessant, wenn wir über Schubladen reden, dann sind wir ganz oft bei den anderen. Und zwar ist die Frage, wen stecke ich da alles in die Schubladen und bin ich bereit zuzulassen, dass jemand so ganz anders ist, als ich das jetzt im ersten Moment vermutet habe. Wo wir ganz selten über Schubladen nachdenken ist, wenn es um uns selber geht. Dann fällt es uns bestens, also meistens nur bei Menschen auf, die sich selber sehr deutlich in eine eigene Schublade gesteckt haben. Und wir sagen, das passt überhaupt nicht zu meinem Bild. Aber Frage und Herausforderung für uns heute Morgen ist, habe ich mich selber in eine Schublade gesteckt und betrachte mein Leben aus der Perspektive dieser Schublade? Oder welche Perspektive bestimmt mein Leben? Und so eine besondere Herausforderung. Wir kennen uns alle schon so lange. Und wir denken schon so lange und das Ich spielt in unserem Denken schon so lange eine Rolle. Und kein anderer Mensch hat schon so viel über uns nachgedacht wie wir selber. Und dann entsteht so leicht der Eindruck, na dann bin ich auch der Fachmann, die Fachfrau für mich. Aber was ist, wenn ich mich früh in irgendeine Schublade begeben habe und betrachte mein Leben seitdem aus der Perspektive dieser Schublade? Dann kann ich so viel über mich nachdenken, wie ich will, es wird nicht richtig. Ich denke nur manchmal, es ist doch richtig, weil ich über mich denke. Aber eigentlich ist es falsch. Und wir werden uns heute jemanden anschauen in der Bibel, der auch mal lernen musste, über sich richtig nachzudenken. Steckt nicht alles in unserem Text drin, aber ich werde Sie und euch mit auf die Reise nehmen. Es geht um Petrus, damals noch bekannt unter dem Namen Simon. Und es geht um die erste Begegnung mit Jesus oder eine der ersten Begegnungen mit Jesus. Ich lese den Text aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land und ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Da ist dieser Petrus. Also ich sage Petrus, weil ich einfach so gewohnt bin. Ich könnte auch Simon sagen oder Simon Petrus. Und dieser Simon Petrus ist Fischer vom Beruf, hat schon so ein bisschen Wohlstand gebracht, hat ein eigenes Boot, hat Leute, die mit ihm in diesem Boot fahren. Grundsolider Beruf, nicht gerade aus dem Bildungsbürgertum kommt, sprach galiläischen Dialekt, was ihn dann auch später verraten hat, als Jesus gekreuzigt werden sollte und er Jesus verraten hat dreimal. Da hat man ihn sofort zuordnen können, weil er diesen galiläischen Dialekt hatte und das in Jerusalem nicht so weit verbreitet war. Er stand also nicht gerade fürs Bildungsbürgertum. Er war in der Nacht unterwegs gewesen, um Fische zu fangen. Die sind dann dichter am Ufer und weiter unter der Oberfläche. Es ist viel einfacher, da Fische zu fangen. Und er war erfolglos gewesen. Und jetzt kommt dieser Jesus, es kommen viele Menschen aus den umliegenden Städten und Dörfern und sind da und wollen Jesus predigen hören. Und Jesus weiß, auf Land, da hört man meine Stimme nicht so weit, aber wenn ich ein Stück auf dem Wasser rausfahre, dann kann man das gut hören. Das pflanzt sich so gut fort, der Schall, dass immer mehr Menschen das auch verstehen können. Und er sagt zum Simon, fahr mich mal ein Stück raus. Warum Simon das gemacht hat oder Simon Petrus das gemacht hat, wissen wir nicht. Vielleicht wollte er ein bisschen Geld verdienen, weil er in der Nacht schon nichts verdient hatte. Vielleicht war er von Anfang an begeistert und fasziniert von Jesus. Vielleicht war er einfach nur freundlich. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was Jesus gesagt hat und was er gepredigt hat. Es war immerhin so, dass viele dazugehört haben, ist für unsere Geschichte aber total unwichtig. Sondern hier geht der Fokus auf Petrus. Und jetzt macht Jesus was, wo wir sagen würden, das ist leicht übergriffig. Er sagt nämlich zum Petrus, fahr noch ein Stück weiter raus, nachdem er fertig war mit seiner Predigt, fahr ein Stück weiter raus und dann wirf dein Netz aus und fang Fische. Wenn man sich Petrus anschaut, er ist der Fachmann fürs Fischen. Er hätte sagen können, Jesus, du hast super gepredigt, das machst du wirklich gut. Und ich habe schon mitbekommen, Thema Heilung, dein Ding machst du richtig gut. Aber lieber Jesus, das Thema Fischen, das ist mein Thema, da bin ich Fachmann. Da hast du gar keine Ahnung, du hast noch nicht mal einen Angelschein. Und jetzt sagst du mir, dass ich, wo alle Menschen, die da draußen stehen und uns gerade zuschauen, wissen, dass man um diese Uhrzeit sein Netz auswirft, wenn man irgendwie Algen fischen will oder das putzen möchte und feucht machen möchte, aber nicht um Fische zu fangen. Und es ist ganz interessant, wie Petrus da reagiert. Und ich meine, wir haben in unserem Leben auch genügend Themen, wo wir selber Fachleute sind. Und wir sagen, wir wissen, wie das geht und wir wissen, was gut ist und wir wissen auch, was für uns gut ist. Und dann kommt dieser Jesus her und sagt, ja, Petrus, du bist Fischer, du bist ein erfolgreicher Fischer, es läuft gut bei dir. Bis auf letzte Nacht, da ist es nicht gut gelaufen, aber sonst fängst du eigentlich immer genug Fische, auch für deine Familie und um deine Mitarbeiter da zu bezahlen und zu entlohnen. Petrus macht jetzt was und sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, ich guck mal, was das bringt. Und mir ist jetzt vollkommen egal, was die Leute denken, die da uns jetzt alle zuschauen. Und die sehen, dass ich jetzt gleich meine Netze aus dem Boot da ins Wasser werfe und sich fragen, was will der? Und wir sind auch herausgefordert, dann, wenn wir so in den Routinen unseres Alltags drinnen sind, und dann wird uns plötzlich klar, Gott hat was mit uns vor oder Gott will eine Veränderung in unserem Leben. Das kann unseren Tagesrhythmus betreffen, dass uns klar wird, Mensch, ich fange doch mal den Tag bewusst an in Gemeinschaft mit Gott. Ich lese ein Stück in der Bibel, ich nehme Zeit, um mit Gott zu beten oder in einem Andachtsbuch was zu lesen. Kann auch sein, dass ich über den Tag verteilt irgendwas anders machen soll. Und eigentlich bin ich doch Fachmann für mich und mein Leben. Und Petrus sagt, okay, ich schmeiß das Netz über Bord und ich schau mal, was rauskommt. Und dann macht er eine sehr, sehr, sehr besondere Erfahrung. Einer meiner Lieblingsverse steht in Johannes 10, Vers 10. Dort heißt es, ich will Leben schenken und das im Überfluss. Also, wenn man annimmt, Jesus müsste die Bootsfahrt bezahlen, dem Petrus, dann hat er ihm nicht das bisschen geschenkt für oder gegeben für 30 Minuten Ruderboot fahren, sondern er hat dafür gesorgt, dass er mit Fischen und damit auch mit Einnahmen und mit Geld überschüttet wurde. Und das ist was, was uns eigentlich Mut machen sollte, gerade dann, wenn wir sagen, ja, wir wissen doch, wie unser Leben funktioniert und wir wissen, wie es geht, uns auf Jesus einzulassen und Erfahrung zu sammeln damit, dass Jesus segnet, dass Gott segnet und dass er beschenkt und dass wir erleben dürfen, dass wir Beschenkte sind. Für Petrus ist es dann so, er fängt an, dieses Netz ranzuziehen und solange die Fische im Wasser sind, ist das auch noch gut machbar. Nur wenn man die dann aus dem Wasser ins Boot holen möchte, ist es eine ziemliche Herausforderung. Und er ist beschäftigt und er merkt, wow, das ist an den Belastungsgrenzen des Netzes. Keine Ahnung, was wir gefangen haben, aber es ist enorm. Und er ruft die Leute mit dem zweiten Boot und sagt, helft mir. Und er lebt als Geschäftsmann. Wow, das war ein erfolgreicher Tag. Als Fischer, wow, das war ein erfolgreicher Fischzug. Und dann erschrickt er. Und er wirft sich vor Jesus nieder und Vers 8 haben wir das. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich finde das hochfaszinierend. Diese Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch, das verbindet uns auch heute mit so vielen anderen Menschen. Wenn wir uns umschauen, da sind Meldungen über Menschen, die sich fürs Thema Klima einsetzen. Die Botschaft ist, Mensch, du bist schlecht, du musst was tun, du musst was verändern, du musst die Welt retten oder das Klima retten oder was auch immer. Wir haben das bei Religion, dass immer gesagt wird, Mensch, du bist schlecht, arbeite an dir, verbesser was, sorg dafür, dass Rettung möglich wird, Erlösung möglich wird. Und das haben wir ganz oft. Und ganz oft haben wir das, so wie Petrus das hier zum Ausdruck bringt. Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, lass mich an mir selber arbeiten, ich muss mich selber erlösen. Und wir erleben es, dass das nicht klappt. Sondern für das Thema Erlösung ist es ganz, ganz wichtig, dass der Erlöser dabei ist. Also nicht, geh weg, Jesus. Ich versuche das Thema Erlösung durch mich selber möglich zu machen, sondern komm, Herr Jesus. Und Jesus, und das ist das Faszinierende an der christlichen Botschaft, Jesus sagt, du kannst dich nicht selber erlösen. Wie willst du das schaffen? Es hat noch keiner geschafft. Aber ich reich dir die Hand und ich ermögliche dir die Rettung. Wir haben das Kreuz hier vorne. Das Kreuz ist leer und das Kreuz symbolisiert. Das ist auf der einen Seite ein Foltersymbol. Nichts Gutes. Aber für uns das Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Jesus ist für uns Mensch geworden, für unsere Sünden gestorben, um uns zu erlösen und ist auferstanden. Deshalb ist das Kreuz leer. Und ermöglicht uns einen Blick auf das Leben, das so ganz anders ist als das, was wir um uns herum hören. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Nein, Jesus sagt, komm zu mir, du sündiger Mensch. Du kannst mit deiner Sünde und mit deinem ganzen Versagen kommen und es mir bringen. Und das ist so eine befreiende und schöne und mutmachende Botschaft. Und dann sagt Jesus nicht, und jetzt geh hin und mach alles besser und zeig den anderen, dass du besser bist, sagt Jesus nicht. Sondern das, was wir hören, ist, tue Buße und folge mir nach. Das heißt, konzentriere dich auf mich. Und wer in den Bergen schon mal unterwegs war, es gibt Wege, die kenne ich nicht und Situationen, die kenne ich nicht und weiß auch nicht, wie ich es bewältigen soll. Und dann ist es absolut super, wenn jemand sagt, folge mir nach, denn ich kenne den Weg. Dann muss ich mich nicht konzentrieren auf alles Mögliche, was sein könnte und wie ich mich anstrengen könnte, sondern ich konzentriere mich auf dem, auf den ich nachfolge und erlebe, dass Gelingen gegeben ist. Und das dürfen wir auch im Leben erleben. Dort, wo wir uns auf Jesus einlassen und diesem Folge mir nach folgen und uns da von Jesus einladen lassen. Ist ein anderer Aspekt noch, der mir wichtig geworden ist beim Lesen. Geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da steckt da viel drin. Ich bin's doch gar nicht wert, dass du dich mit mir befasst. Und Vanessa hat das vorhin so schön gesagt auch. Durch welche Brille nehme ich mich wahr? Und ganz oft setze ich meine Brille auf und gucke aus meiner Schublade heraus und sage, ich bin so und so. Und da kann ich einfach gewisse Sachen nicht. Und dann den Blickwinkel zu ändern und zu schauen, wie sieht Gott mich denn eigentlich? Nehmen wir den Petrus, ein Mensch, ich finde das faszinierend in der Bibel, dass der uns vorgestellt wird, ein bisschen mit seinen Stärken und ganz viel mit seinen Fehlern und Versagen. Und er sagt, ey, ich kann mich entspannen bei meinen Fehlern. Petrus, mindestens so schlimm gewesen wie ich. So eine meiner Lieblingssachen ist, als Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Kurz vor der Kreuzigung war das. Und Petrus war ein Typ, ein total treuer, hingegebener Mensch, der Einsatz gezeigt hat und hat gesagt, Jesus, diesen schweren Weg, den gehst du nicht alleine, ich gehe ihn mit dir. Und Jesus sagt, ja, du wirst es nicht schaffen, du wirst mich verleugnen, bevor der Hahn kräht. Dreimal sogar wirst du mich verleugnen. Und dann ist Petrus da und er versucht, Kontakt zu Jesus zu halten. Er wird angesprochen, bist du nicht ein Jünger Jesu? Und er antwortet im breiten Galiläisch, nein, den kenne ich nicht. Und jeder merkt, ey, was machst du sonst in Jerusalem, wenn du nicht zu der galiläischen Truppe gehörst von Jesus? Und die nächste Person spricht ihn an und er antwortet wieder und steigert das noch ganz in seiner Abwehr. Und dann kräht der Hahn. Boah, und dann geht's ihm gar nicht gut. Er bricht in Tränen aus und merkt, ich habe versagt, ich habe volle Kanne versagt. Ah, und das Schlimme ist, Jesus wird dann gekreuzigt. Er kann die Situation mit Jesus überhaupt nicht klären. Jesus ist 3 Tage tot und es ist nicht wie in Oberzhausen. Ich weiß gar nicht, wer hier schon mal einen Hahn hat krähen hören. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das in den letzten Jahren begegnet ist. Aber dieser Petrus, der arme Mensch, sein Versagen ist an das Krähen eines Hahnes gebunden. Und so viele Menschen in seiner Umgebung haben Hühner. Und immer wieder kräht ein Hahn und erinnert, Petrus, du bist ein Versager. Und dann ist es hochspannend, wie Jesus reagiert nach der Auferstehung. In Johannes 21, Vers 15 haben wir das. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Und das wiederholt sich 3-mal. Und 3-mal darf Petrus sagen, ich hab dich lieb. Und Jesus sagt nicht, was bist du für ein Versager? Sondern er sagt, schau mal, in deiner Fehlerhaftigkeit, die ist mir nicht neu. Ich kenne dich so, das gehört zu dir. Ich hab dich lieb. Und ich hab dich nicht nur lieb und sag, setz dich auf die Seite, sondern ich hab dich lieb. Und mit dir will ich mein Reich weiterbauen. Dich setze ich ein. Und das ist für mich faszinierend. Wie oft passiert's, dass ich versuche, Gott zu überzeugen, dass ich es doch gar nicht wert bin, so eine Aufgabe zu übernehmen. In der Bibel haben wir immer wieder Berufungsgeschichten, wo Leute sagen, schau mal, Jesus oder Gott, es ist nett, dass du an mich gedacht hast. Bei der Berufung ist dir eine kleine Panne unterlaufen. Ich bin nicht so geeignet dafür. Und die Antwort Gottes ist jedes Mal, doch, es ist nicht entscheidend, wie deine Bewerbungsmappe bei mir aussieht. Es ist nicht entscheidend, was du dir zutraust, sondern es ist entscheidend, wie ich dich sehe und was ich für dich möglich mache. Ich fand das so faszinierend, ich bin ja jetzt Beamter, da passt das Beispiel nicht ganz so gut. Aber ich war früher Verkäufer im Außendienst. Und mein Unternehmen hat mir erstmal, da habe ich noch keinen Tag gearbeitet, erstmal Geld überwiesen. Vorschuss, konnte ich mir Anzüge kaufen. Und dann bekam ich alles an technischen Gerätschaften und ein Auto dazu, was ich brauchte für meine Arbeit. Die haben nicht gefragt, hast du ein Auto, hast du dies und jenes alles, sondern die haben mir das möglich gemacht. Und wenn Firmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon Sachen möglich machen, wie viel mehr macht Gott was für uns möglich? Und das ist für mich so einer der wichtigen Punkte. Aber ganz zentral ist, dieser Petrus mit seinen Fehlern begegnet einem Gott, begegnet Jesus, der ihm sagt, schau mal, deine Fehler kenne ich. Aber deine Fehler haben überhaupt keine Auswirkung auf meine Hochachtung und meine Liebe vor dir. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, es ist wichtig zu fragen, auf welche Perspektive nehme ich ein und in welcher Schublade stecke ich, dann ist es gut, sich zu befreien und aus der Schublade rauszuschauen, wenn man merkt, da bin ich in einer drin gelandet oder habe mich selber in eine reingesteckt und zu schauen, wie sieht Gott mich und was hat Gott mit mir vor. Und das ist etwas, was mich befreit, was mir einen neuen Blick schenkt, wo ich eine neue Freiheit leben kann, die Auswirkungen hat auf mich, aber auch Auswirkungen hat auf andere und weitergeht und abstrahlt. Ich möchte das Gesagte nochmal zusammenfassen. Also wir haben diesen Petrus, der auf Jesus trifft, der rudert ihn ein bisschen raus, schmeißt dann auch mal sein Netz aus dem Wasser und macht eine hochinteressante Entdeckung. Da habe ich mir einen schlauen Satz aufgeschrieben, den ich vorhin vergessen hatte. Ja. Aber jetzt auch nicht mehr finde. Ah doch, wo deine Hoffnung am Ende ist, hat Gott immer noch Möglichkeiten. Denn Petrus signalisiert ja, es gibt keine Hoffnung auf Fischfang. Aber für dich, für die Romantik des Tages, schmeiß ich mal mein Netz raus und hol mal das Netz wieder rein. Kannst ein bisschen mithelfen, ist alles schön und wir paddeln wieder zurück. Da ist mir so dieser Satz wichtig geworden, wo deine Hoffnung am Ende ist, hat Gott immer noch Möglichkeiten. Und das ist was, was ich für mich mitnehme aus der Predigt. Vielleicht ist das auch was für Sie oder für euch. Und dann dieses, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Zu sagen, nein, nicht geh weg von mir, sondern danke Jesus, dass ich zu dir kommen kann. Die Erlösung liegt nicht im geh weg, sondern im komm her. Lass dich einladen, tu Buße, folge mir nach. Und dann abschließend die Frage, wie sehe ich mich selber? Sehe ich mich aus meinem Blickwinkel, weil ich mich schon so lange kenne und so lange die Gedanken in meinem Kopf sind? Oder bin ich bereit, mal den Blick Gottes auf mein Leben einzunehmen und zu entdecken, wie sehr ich geliebt bin? Und zwar nicht von irgendwem, sondern von dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Einfach mal jetzt an den warmen Abenden in den Sternenhimmel schauen und überlegen und versuchen, diese Größe des Universums zu erfassen. Ist kein Geheimnis. Das platzt uns der Kopf. Das kriegen wir nicht hin. Und Gott, mit dem wir verbunden sind, der ist nochmal so viel größer als das, was wir da sehen. Und das fasziniert mich. Und dieser Gott sagt, ich liebe dich. Amen.